Das NDR2-Update um 12 mit Karl Schreiber.
Nach dem Anschlag von Magdeburg wird jetzt über schärfere Sicherheitsgesetze debattiert. Und Kündigungen wegen Eigenbedarf werden immer wieder ausgenutzt. Das vermuten etwa die Mietervereine in Hamburg. Der Anschlag von Magdeburg am Freitagabend hat nicht nur die Stadt Magdeburg, sondern ganz Deutschland erschüttert. Jetzt läuft die politische Debatte darüber, welche Konsequenzen man aus der Tat zieht. Markus Sambale, NDR 2 Berlin. Warum fallen solche Täter wie der von Magdeburg bei den Sicherheitsbehörden immer wieder durchs Raster?
Also ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich was Besonderes, denn dieser Täter fällt durchs Raster, weil er in kein bisheriges Raster passt, denn er hat diesen Anschlag mit einer Methode verübt, die erinnert an den Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz 2016. Da war der Täter Islamist. Gleichzeitig ist der Täter selber jemand, der erinnert eher an diesen Anschlag von München vom Sommer 2016, als ein Deutsch-Iraner 9 Menschen getötet hat in einem Einkaufszentrum. Da war es jemand mit Migrationshintergrund und gleichzeitig rechtsextremen Positionen. Und so ein gemischtes Täterbild, sag ich mal, das war bei den Behörden bislang so nicht auf dem Schirm.
Bundesinnenministerin Faeser, die fordert jetzt, die Sicherheitsgesetze zu verschärfen. Was sollen das denn für Gesetze sein?
Es geht der Innenministerin vor allen Dingen um das neue Bundespolizeigesetz, was sie schon seit Monaten versucht hat, auf den Weg zu bringen. Jetzt ist die Ampelkoalition gebrochen und im Bundesrat ist es die Union gewesen, die sich dagegen gestellt hat. Das soll mehr Kompetenzen für die Bundespolizei bringen. Unter anderem geht es auch darum, einen biometrischen Abgleich, also eine Gesichtserkennung oder Spracherkennung von Menschen im Internet anhand öffentlicher, zugänglicher Daten zu kriegen. Das ist im Moment bislang nicht umgesetzt. Ob das noch kommt, ist auch offen.
Jetzt ist auch die Vorratsdatenspeicherung wieder Thema. Wie ernst zu nehmen sind denn Vorschläge diesbezüglich?
Also da könnte die Diskussion tatsächlich nochmal neue Fahrt bekommen, weil sowohl aus der SPD als auch aus der Union da eben Stimmen kommen, dass man sich das nochmal anguckt. Da geht es ja darum, dass die Betreiber, Telekommunikationsbetreiber quasi alle Daten, Verbindungsdaten anlasslos im Voraus erstmal speichern müssen und man im Nachhinein dann rekonstruieren kann, wer hat wann mit wem Kontakt gehabt. Das hat sehr strenge Begrenzungen, auch durch europäische Regelungen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da versucht, vielleicht sogar auch vor der Wahl nochmal zusammenzufinden.
Ja, apropos Wahl, wie wird sich nach deiner Einschätzung denn der Anschlag auf den Wahlkampf auswirken?
Bislang waren viele Äußerungen sehr besonnen und da hatte ich den Eindruck, dass gerade am Wochenende auch Spitzenpolitiker und Politikerinnen der meisten Parteien versucht haben zu sagen, wir müssen erstmal genau gucken, was ist passiert, was steckt hinter dieser Tat, das Ganze aufklären. Da gibt es Warnungen sowohl von der FDP vor einer Instrumentalisierung, da waren zum Beispiel Generalsekretär Buschmann vor Symbolpolitik und vor einem Überbietungswettbewerb und auch aus der SPD heißt es, jetzt ist Besonnenheit gefragt, vorschnelle Schlüsse helfen niemandem.
Danke für die Infos nach Berlin, Markus Sambale. Der mutmaßliche Täter von Magdeburg sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Behörden suchen weiter nach dem Motiv für diese Tat. Es wirkte alles wie ein islamistischer Terrorakt, aber der Arzt aus Saudi-Arabien war jahrelang als Anti-Islamist unterwegs und hat immer mehr mit Deutschland und auch den Behörden gefremdelt. Der Zeitredakteur Christian Fuchs hat Talib A., den mutmaßlichen Täter, vor einem Jahr kennengelernt und ihn interviewt. Mit ihm haben die Kollegen von NDR Info heute Morgen gesprochen. Und zunächst ging es darum, als Christian Fuchs von dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gehört hat und dann erfahren hat, dass es ein Arzt ist, der aus Saudi-Arabien kommt. Wann hat er gemerkt, verdammt, den kenne ich?
Ja, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht an dem Freitagabend schon erfahren, sondern erst am Samstagmorgen, weil ich krank im Bett lag und gar keine Nachrichten verfolgt habe. Und dann war es natürlich wie ein Schock zu wissen, da ist mutmaßlich jemand eines Attentates beschuldigt und ich kenne diesen Menschen zumindest für ein paar Stunden.
Der mutmaßliche Täter, der hat ja als Arzt gearbeitet, war er nach Ihrem Eindruck mehr Aktivist oder eher seiner Sache verschrieben und zwar so, dass das der Mittelpunkt seines Lebens war?
Dass er Arzt war, spielte ganz kurz in einem Vorgespräch meine Rolle. Aber während wir ihn getroffen haben, war das nicht einmal Thema oder so. Er hat es vielleicht mal erwähnt, dass er psychologisch Dinge versteht, weil er da eine Ausbildung hat im Bereich Psychotherapie. Aber dass er auch neben dem Aktivismus noch ein anderes Leben hatte, das war nicht unser Eindruck, sondern sein gesamtes Wirken, seine gesamte Zeit und Energie schien in diesen Aktivismus zu fließen und eben dem Einsatz für Frauen aus seinem Heimatland.
Wie wirkte er denn auf Sie? Haben Sie gespürt, dass eine Bedrohung von ihm ausgeht?
Es ist sehr widersprüchlich. Er als Person, auf der einen Seite wirkte er sehr gebildet, er sprach fließendes Deutsch auf einem sehr hohen Niveau, kannte sich wahnsinnig gut mit den Institutionen aus in Deutschland, wusste auch um seine Rechte sehr gut, aber er war auch auf einer Mission. Also relativ bald ging es in unserem Interview gar nicht mehr um die Bedrohung durch saudische Sicherheitsbehörden, sondern er hat sich immer mehr versteigert in so einer Theorie, dass es ein Netzwerk gibt, ein gefährliches Netzwerk an anderen Asylaktivisten in Deutschland, die Spendenbetrug begehen würden und finanziert würden aus den USA und geheime Kontakte zur saudischen Botschaft pflegen würden. Also es wirkte immer mehr im Gespräch, wirkte immer mehr getrieben und auch misstrauisch gegenüber jedem und jedem, auch der Polizei und der Justiz hat er damals schon nicht mehr so richtig vertraut. Man merkte schon, dass er so eine manische Art auch hatte.
Sagt der Zeitredakteur Christian Fuchs. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Eine bezahlbare Wohnung in der Großstadt finden, das ist gar nicht so einfach. Zumal, wenn einem die Wohnung wegen Eigenbedarf gekündigt wird. Die Mietervereine in Hamburg haben da einen Verdacht. Mehr als die Hälfte der Eigenbedarfskündigungen in der Stadt sind vorgeschoben. Die Organisationen halten die Gesetze für nicht stark genug, um Mieter davor zu schützen. Dieses Jahr haben die Vereine wieder hunderte Anfragen von den Betroffenen erhalten. So wie diese zum Beispiel.
Man kann Widerspruch wegen Härtefall Grund einlegen, aber ich bin kein Härtefall. Man kann also lange drin bleiben, bis halt eine Räumungsklage kommt.
Michael, das ist nicht sein richtiger Name, erhielt vergangene Woche eine Eigenbedarfskündigung. Seit 2 Jahren wohnt der Masterstudent in Hamburg-Barmbek. Sein Vermieter sagt, er braucht die Wohnung für seinen Sohn. Michaels Mietvertrag wurde erst im Juni erneuert. Seitdem hat er sich allerdings über eine Mietpreiserhöhung beschwert.
Die Kündigung kam eben 3 Wochen, nachdem man versucht hat, die Mietpreisbremse durchzusetzen. Und obwohl die natürlich jetzt korrekt formuliert ist, hat man natürlich dann doch schon irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass sich die Eigenbedarfskündigung auf diesen Anspruch der Mietpreisbremse bezieht.
Sein Fall sei ziemlich typisch, sagt der Mieterverein zu Hamburg, wo Michael sich beraten lässt. Dort und bei Mieter helfen Mietern beobachtet man seit 5 Jahren immer mehr Eigenbedarfskündigungen. Und meist seien die Gründe zweifelhaft, so die Vereine. Manchmal hat der Eigenbedarf eher mit dem finanziellen Bedarf der Vermieter zu tun. Rolf Bosse, Geschäftsführer des Mietervereins zu Hamburg.
Und meistens ist dann ein alter, langjähriger, günstiger Mietvertrag im Wege und der muss beseitigt werden. Und das ist eben dann der Anreiz, diesen Eigenbedarf zu ziehen. Also aus meiner Sicht ist das echt ein gieriges Verhalten, wo man wirklich gucken muss, dass man insgesamt den Markt einfach abkühlt.
Mehr als 500 Anfragen zu Eigenbedarfskündigungen sind dieses Jahr schon beim Verein eingegangen. Bei 80% gäbe es deutliche Hinweise auf eine vorgetäuschte Kündigung. Konkrete Zahlen erhebt Hamburg allerdings nicht. Natürlich gibt es viele Vermieter, die ihre Wohnungen wieder brauchen, sagt Ulf Schelenz vom Grundeigentümerverband Hamburg. Aber auch er weiß, dass manche die Eigenbedarfsregel missbrauchen.
Wenn wir in der Beratung Mitglieder haben, bei denen das in diese Richtung geht, dann weisen wir schon darauf hin, dass eine vorgeschobene Eigenbedarfskündigung den Straftatbestand des Betruges erfüllen kann, dass Schadensersatzansprüche des ausgezogenen Mieters drohen und beraten dahin, da keine Eigenbedarfskündigung zu konstruieren.
Michael, der Student an der TU Hamburg, sucht jetzt bis März eine neue Wohnung für sich und seine Mitbewohner. Kein einfacher Start ins neue Jahr.
Ein Bericht war das von Jenny Witt aus Hamburg.
Und das war das NDR2 Update um 12 von und mit Karl Schreiber. Zum Nachhören das Ganze nochmal bei uns im Netz und in unserer App.
NDR2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.